Stadtrevue, der Podcast.
Hi und herzlich willkommen beim Stadtrevue Podcast. Ich bin Christian Wertschulte, ich arbeite bei der Stadtrevue und moderiere die ganze Sache hier. Aber heute, da fühle ich mich tatsächlich dafür etwas unterqualifiziert, denn es geht um Fußball. Also auch wenn die EM gerade immer und überall Thema ist, ich habe vom Fußball nicht sonderlich viel Ahnung. Und wenn es dann um die sportlichen Leistungen des 1. FC Köln geht, dann eher noch weniger. Was ich weiß, der FC ist abgestiegen. Was ich nicht weiß, woran hat's eigentlich gelegen? Aber glücklicherweise gibt's im Autorenteam der Stadtrevue Menschen, die sich damit besser auskennen. Und einer davon ist Paul Jennerjahn. Der hat für die Stadtrevue einen schönen Text über den FC im Abstiegskampf geschrieben. Und wie es dazu gekommen ist, darüber habe ich mich mit ihm unterhalten. Hallo Paul.
Hallo Christian.
Sag mal Paul, bist du eigentlich FC-Fan? Und falls ja, warum eigentlich?
Ich glaube, Fan vielleicht nicht, weiß nicht, das geht vielleicht zu weit, Sympathisant auf jeden Fall.
Aha.
Ich bin auch privat umgeben mit sehr besonderen Fanmaßstäben sozusagen. Ich bin ja ein Hamburger Junge, noch gar nicht so lange Kölner, komme aus Hamburg und habe einen jüngeren Bruder, der ist Ultra des HSV, der jedes Spiel mitfährt, jedes Auswärtsspiel mitfährt und der weiß, was Fansein bedeutet.
Okay.
Fehlt mir so ein bisschen so eine Bedingungslosigkeit, glaube ich. Ich habe immer noch eher sympathisiert in Hamburg mit dem FC St. Pauli, musste ich dann ja quasi gezwungenermaßen durch diesen HSV-Bruder. Und das ist ja vielleicht aber auch so ein bisschen so ein roter Faden. Der FC St. Pauli ist ja auch so ein Volksclub, der FC ja irgendwie auch ist. Deswegen ist mir der 1. FC Köln schon sympathisch.
Okay, also gehst du gerne auch ins Stadion manchmal?
Ja, bin ich schon ab und zu mal.
Bist du schon ab und zu mal, ja, ist ja ganz cool. Der FC hat ja ein bisschen eine härtere Zeit jetzt hinter sich. Er ist diese Saison mal wieder abgestiegen. Du warst oft bei den Spielen auch. Woran hat es denn gelegen, deiner Meinung nach?
Der FC hat zum Beispiel viel zu wenig Tore geschossen. Wie viele Tore waren es jetzt am Ende? Ich glaube 30 Tore in 34 Spielen.
Das ist nicht so viel.
Das ist sehr, sehr wenig. Ja. Damit kann man eben keine Spiele gewinnen. Zum Jahreswechsel gab es ja diesen Trainerwechsel und der neue Timo Schulz, der übrigens mal Trainer des FC St. Pauli war, dem ich mal in Hamburg beim Joggen am Alsterlauf begegnet bin, sagte das ja auch immer wieder, die Null muss stehen und dann wurde der Fußball irgendwie auch so ein bisschen kontrollierter gegenüber dem von Steffen Baumgart und defensiv vielleicht auch kompakter, aber jedenfalls hat der FC nicht mehr Tore geschossen dadurch. Und dann kannst du keine Spiele gewinnen und ja, man muss das aber auch im Kader sehen, denke ich, dass da durchschlagende Offensivkräfte, vor allem Offensivkräfte fehlen oder gefehlt haben, denke ich. Man konnte dann eben nach einer sehr, sehr schwachen Hinrunde mit 11 Punkten aus den ersten 16 Spielen auch keine Transfers mehr einkaufen, keine Stürmer mehr holen, weil es diese Transfersperre gab von der FIFA und dann vom Internationalen Sportgerichtshof CAS bestätigt. Und der FC darf keinen Spieler verpflichten bis zum nächsten Wintertransferfenster.
Das heißt bis quasi jetzt 2025 nicht, oder wie?
Genau, im nächsten Winter, okay, im nächsten Wintertransferfenster darf der FC erst wieder neue Spieler kaufen und jetzt kehren einige Leihspieler zurück. Und jetzt, es überrascht mich auch so ein bisschen, das ist gerade eine ziemlich dynamische Situation beim FC, dass doch viele Spieler bleiben, womit nicht unbedingt zu rechnen war und der Kader größtenteils doch zusammengehalten werden kann, offenbar. Aber es können keine neuen Offensivkräfte geholt werden und das war auch schon im Winter nicht der Fall und deswegen war die Rückrunde dann auch nicht viel ertragreicher, was die Torausbeute anging.
Also man kann zusammengefasst sagen, irgendwie es gab schlechte Taktik, aber auch Fachkräftemangel, ja?
Ja, ich glaube, also ja, viel mehr Taktik war vielleicht auch nicht drin mit diesem Personal, mit diesem Kader, das muss man so sagen und
gut, dann ist das so. Ich akzeptiere das mal. Ich kenne mich ja nicht so wahnsinnig aus mit Fußball. Du kennst dich besser aus, hast dich jetzt im Abstiegskampf vom FC umgeschaut, warst im Stadion, warst beim Training und hast das für uns aufgeschrieben. Da würde mich mal interessieren, wie bist du eigentlich drauf gekommen, dass du gesagt hast, ja, das ist jetzt ein Thema für mich, da will ich mal drüber schreiben.
Ja, ich glaube, das war um Weihnachten rum. Also der 21. Dezember 2023 wird wahrscheinlich als sehr schwarzer Tag in die Vereinsgeschichte eingehen, weil das der Tag war, an dem sowohl Steffen Baumgart entlassen worden ist. Das war das erste große Ereignis an diesem Tag. Also diese Trainer-Ikone, muss man ja wirklich sagen, der immer diese Schiebermütze getragen hat, auch bei Minusgraden.
Das war der immer so rumgebrüllt hat, ne?
Der auch viel rumgebrüllt hat, der am kurzärmeligen Hemd auch bei Minusgraden immer an der Seitenlinie stand, sehr viel rumgelaufen ist an der Seitenlinie. Und der, muss man ja schon sagen, 2 Jahre sehr erfolgreich war, den Verein übernommen hat, als er fast abgestiegen war, sich ja erst in der Relegation vor dem Abstieg gerettet hatte, den Verein dann zu einem Europa-Pokal-Teilnehmer in der Europa Conference League geformt hat, und höchst angesehen war ja wirklich in der Stadt und einfach auch zu dieser Stadt und diesem Verein passte. Und das zweite große Ereignis war diese Transfersperre eben, wie gesagt, und der FC beendete die Hinrunde, darüber haben wir jetzt ja eben schon gesprochen, auch schon auf dem vorletzten Platz, war akut abstiegsbedroht und dann gab es diese neue Situation, dass man wusste, man wird sich eben auch nicht verstärken können. Und ja, ich dachte, Mensch, das ist jetzt ja wirklich der Tiefpunkt hier für den FC und interessant zu sehen, was von hier aus noch geht. Und dann kam eben dieser neue Trainer Timo Schulz, der mich dann auch interessierte, weil ich den aus seinen Hamburger Zeiten kannte. Und dann dachte ich, dass jetzt vielleicht meine Stunde schlug, mal Text zu machen über Fußball und Literatur oder Text und Fußball zusammenzubringen. Sowas, was ich irgendwie eigentlich gern länger schon mal machen wollte, aber wozu es immer nicht so viele Gelegenheiten gibt. Und die bot sich dann irgendwie.
Wie geht man denn vor, wenn man sowas plant? Also hast du da schon im Kopf, was du schreiben willst? Oder denkst du, ach, guck mir das erstmal an? Also wie ist das?
Ich bin fast geneigt zu sagen, in diesem Fall, bei diesem Text, man kann gar nicht so viel planen, sondern es passiert einfach, was passiert. Und also, weil es wirklich so war, ich habe die Rückrunde dann natürlich relativ eng verfolgt, also enger verfolgt natürlich, als ich das getan hätte als Fan oder als Sympathisant. Und ich war dann bei einem Training, das meiner Trainingseinheit des FC Ende April, die ich auch in diesem Text beschreibe. Und das war so ein Donnerstagmorgen. Es war plötzlich wieder total kalt, 8 Grad oder so, und regnete sehr ungemütlich für Ende April. Und ich fuhr dahin, ärgerte mich dann, weil ich ein bisschen zu spät war, musste mich mit dem Fahrrad unterstellen, weil es so regnete. Dann war ich ein bisschen zu spät, kam wirklich erst Punkt 11 Uhr da an, hatte gedacht, vorher vielleicht noch irgendwen abfangen, irgendwelche Spiele abfangen, was gar nicht funktioniert hätte, was irgendwie auch naiv war. Jedenfalls waren alle Spieler schon auf dem Platz und ich ärgerte mich so ein bisschen und dann ging das Training los. Und wirklich dann um 11.03 Uhr pöbelte ein Fan, der anwesend war und der jetzt immer eine Figur der Reportage geworden ist, neben mir los über den ganzen Platz und faltete die Mannschaft zusammen. Und dann entwickelte sich daraus so ein Disput mit Kevin McKenna, dem Co-Trainer, der auch lange Profi beim FC war, der dann zu uns an die Bande kam und die beiden Männer standen sich. Ich dachte, als der kam, der Co-Trainer, oh, hoffentlich gehen die sich nicht an die Gurgel, weil es wirklich, wirklich, wirklich heftig war. Und beide ordentlich energiegeladen waren und dann ergab sich da so ein Schlagabtausch, dann fiel den beiden irgendwann auf, also diesem Co-Trainer auf, dass ich als Journalist anwesend war und da mitschrieb, was ihm offensichtlich unangenehm war. Und dann ging es tatsächlich so weit, dass er diesen Fan auf den Platz holte und die Mannschaft, die ihre Aufwärmrunden drehte, anhielt und dieser Fan dann plötzlich zu den Profis sprach. Dann wieder zu uns kam und sich dann noch anlegte mit anderen Fans, die wiederum der Meinung waren, Mensch, du kannst doch hier nicht jetzt die Mannschaft öffentlich so rund machen, wir müssen sie doch motivieren.
Okay.
Und also ich war 5 Minuten da auf dem Gelände und es geschahen Dinge vor meinen Augen, es war wirklich denkwürdig und es erzählte so viel und so schön, hatte ich das Gefühl, von der Situation, in der sich der Verein befand, also von dem Riss, der sich auch so ein bisschen anbahnte zwischen Mannschaft und Fans und auch zwischen den Fans innerhalb der Fanlager. Und dann war natürlich klar, dass das irgendwie so ein Herzstück der Reportage werden muss. Dann war ich bei Spielen im Stadion natürlich noch und dann muss man auch sagen, dass das letzte Heimspiel der Saison wirklich nochmal ein besonderes war, mit einer besonderen Dramaturgie, die eben dann auch prädestiniert war für diese Reportage, weil der FC Anfang Mai gegen Union Berlin zwingend gewinnen musste in diesem Heimspiel, um nicht vor eigenen Fans im Rhein-Energie-Stadion rechnerisch abzusteigen, egal was auf den anderen Plätzen geschah. Und es stand dann sehr schnell 0-2 und auch bis zur 87. Minute 1-2. Es lagen wirklich keine Tore in der Luft und dann fiel das 2-2 und es fiel das 3-2 und das Stadion flog wirklich auseinander. Und das Tor schoss ausgerechnet auch noch jener Youngster Damien Downs, den dieser besagte Fan bei der Trainingseinheit gefordert hatte, dass Timo Schulz ihn aufstellen soll. Das war dann auch nochmal so ein Bogen, so ein Kreis, der sich schloss.
Man kann sich nicht ausdenken, oder?
Das gibt es ja nicht. Ja, genau. Also ich habe natürlich geguckt, was geht, was war noch drin. Es war dann auch nicht mehr so möglich, in der Endphase der Saison zum Beispiel Spieler aus der Mannschaft für ein Interview zu bekommen. Das erlaubt so eine Presseabteilung dann eben nicht mehr für größere Interviews. Und so wurde das diese Trainingseinheit und das Spiel und natürlich nochmal so ein bisschen Geschichte, die ich dann gewälzt habe der letzten 2-3 Jahre. Aber vieles ergab sich dann ungeplant und fügte sich.
Fügte sich, ja, aber du musstest dann ja trotzdem irgendwie zu einer Geschichte zusammenführen. Also musst ja gucken, man sammelt ja immer sehr viele Eindrücke. Und dann, denke ich mal, ergibt sich da vielleicht dann auch irgendwie was. Oder reicht das für dich, dass du sagst, so, nee, ich stelle jetzt einfach nur mal die Eindrücke hin, jetzt so einen übergeordneten Narrativ oder sowas, den sollen die Leute sich beim Lesen selber bilden. Also wie gehst du vor, wenn du dann sagst, hast dann Material gesammelt und ordnest es dann, um es in den Text zu bringen?
Ja, man muss natürlich auswählen, vor allem erstmal auch, weil es viel Material ist und man immer eine Zeichenzahl vorgegeben bekommt von seinem Redakteur.
Ja, da sind wir sehr streng.
und muss dann halt entscheiden, was lässt man außen vor und welches Detail oder welcher Satz ist noch sprechender und erzählt noch mehr als vielleicht ein anderer. Und dann war das bei dieser Trainingseinheit zum Beispiel so, dass dieser Disput mit den anderen Fans, der taucht jetzt nicht mehr auf in dem Text, weil so diese Zerrissenheit unter den Fans, innerhalb der Fanlager auch schon an anderer Stelle eine Rolle spielte. Und dann versucht man natürlich, also ich trotzdem, aber auch zu bauen und so eine Dramaturgie herzustellen. Also in diesem Fall war es auch nochmal jetzt besonders, weil der Text erscheint jetzt zu einem Zeitpunkt, an dem die Stadtgesellschaft alles schon wissen, was passiert ist. Der FC ist abgestiegen, deswegen braucht man dann nicht so eine Dramaturgie, dachte ich, irgendwie so daraufhin aufzubauen. Das erwähnt der Text dann auch schon gleich ziemlich schnell am Anfang. Aber ich habe dann schon versucht, so einen Bogen zu spannen von dieser Trainingseinheit, wo dieser Fan wirklich seine Kritik sehr massiv geäußert hat, auch so schön teilweise auf Kölsch, die haben Köttel in der Bots, Zitate, wirklich. Das war nämlich nach dem Darmstadt-Heimspiel, nachdem es wirklich auch sehr schlecht aussah, wo sie gegen den Tabellenletzten verloren hatten. Und dann haben sie sich schon nochmal aufgerappelt, so, und diese Entwicklung zeichnet der Text dann so ein bisschen nach. Das war so der Gedanke hin zu diesem letzten Union Berlin-Heimspiel, nachdem sie theoretisch immer noch die Chance hatten, die Klasse zu halten. Das hat dann nicht funktioniert. Und so entsteht dann so ein Text.
Ist natürlich wichtig, weil ich weiß nicht, ob unsere Hörer das wissen, du bist ja quasi nur nebenberuflich Journalist. Dein Hauptberuf ist ja, dass du Schriftsteller eigentlich bist oder studierst literarisches Schreiben. Deswegen ist es natürlich natürlich interessant, immer mal zu hören, so wie wird aus so Eindrücken ein Text. Für mich ist das natürlich auch interessant, weil ich gucke ja immer, ich habe ja so eine Geschichte oft schon im Kopf. Und beim FC gucke ich mit sehr viel Distanz drauf. Ich habe diese Geschichte mit der Gloria Wiese, also der Erweiterung des Trainingsgeländes, die ja immer noch nicht abgeschlossen ist, zeitlang sehr begleitet. Und wenn ich so auf den FC gucke, dann ist da für mich, naja, vor allem eine Geschichte von Übermut, aber vielleicht auch fast von Überheblichkeit. Also du hast eben erwähnt, der FC hat ja europäisch gespielt. Dann kann ich mich daran erinnern, dass er versucht hat, die Stadt unter Druck zu setzen, dass sie den Stadionausbau bezahlt und hat gesagt, wenn ihr das nicht macht, dann gehen wir mit dem ganzen Verein vielleicht nach Poolheim und so weiter und so fort. Und jetzt ist ja gerade Stand, nee, wir können uns noch nicht mal den Umzug unseres Trainingsgeländes nach Marsdorf leisten. Bitte lasst uns doch im Grüngürtel bleiben, dass wir da weiter am Geißbockheim uns vielleicht erweitern können. Und das ist für mich so eine Geschichte von so ein bisschen so, ja, hohen Ambitionen, vielleicht auch so ein bisschen von Hochmut kommt vor dem Fall. Aber das ist natürlich auch eine Geschichte von jemandem, der nicht so emotional involviert ist und den Fußball immer so ein bisschen kalt lässt. Das würde mich jetzt einfach mal interessieren, wie würdest du denn so die letzten Jahre vom FC beschreiben, als jemand, der auch so ein bisschen mehr mit dem Herzen beim Fußball dabei ist?
Ja, ich glaube, du hast schon recht mit Hochmut und Fall. Der FC ist ein Fahrstuhlverein, also ein Verein, der etliche Male schon in seiner Vereinsgeschichte abgestiegen ist und dann wieder aufgestiegen ist und zwischen der ersten und zweiten Bundesliga gependelt hat oder also jetzt zweimal in den letzten Jahren international gespielt hat, 2000 2017 war das ja, glaube ich, Europa League, also der zweithöchste europäische Vereinswettbewerb nach der Champions League, wo man in Köln-Müngersdorf gegen Arsenal London gespielt und sogar gewonnen hat. Und 2021 gab es diese Europa Conference League Saison, also der dritte Wettbewerb einen unter der Europa League. Und zwischendurch gab es ja auch einen Abstieg in die zweite Liga direkt nach dieser Europa League Teilnahme. In der Saison danach ist man ja direkt abgestiegen, da als Peter Stöger am Anfang der Saison Trainer war und dann entlassen wurde und dann stieg man ab. Ja, das ist so, ne? Dass es immer wieder so diese Hochs gab in den letzten Jahren und dann bestimmte Ambitionen. Die Infrastruktur, vor allem die Trainingsinfrastruktur im Geisburgheim, will man schon sehr lange ausbauen, seit vielen, vielen Jahren und kommt da nicht so richtig voran. Und dann gab es in der Tat, weiß ich nicht, ob man sagen kann, Drohung, aber diesen Gedanken, mit dem man öffentlich gespielt hat, dass Alexander Merle damals noch Geschäftsführer war, tatsächlich nach Pulheim umzuziehen und ein Stadion in Pulheim zu bauen. Da ging es auch um einen Stadionneubau, wirklich, ne?
Ja, ich glaube ja.
Genau, jetzt ging es nur um den Umzug des Trainingsgeländes nach Marsdorf in der Tat. Da fehlt jetzt das Geld, das ist ja sowieso das Thema beim FC, die Verbindlichkeiten, die dieser Sportgeschäftsführer Christian Keller abzubauen hat seit der Corona-Pandemie. Ich kann ich nicht anders sagen. Ich glaube, da ist was dran. Das ist schon so.
Aber das wird ja nicht bestraft, dieser Hochmut. Also sportlich schon, aber von den Fans nicht. Das finde ich so interessant. Also die Kölner haben so wahnsinnig treue Fans. Das Stadion ist fast immer ausverkauft. Woher kommt das deiner Meinung nach?
Ja, das ist so. Dafür ist die Stadt ja, glaube ich, auch bekannt für diesen Lokalpatriotismus. Ne? Ich finde das auch erstaunlich bei den Fans. Bei dem letzten Union Berlin Heimspiel war es dann zum Beispiel auch so, nachdem dieses 3-2 fiel, das war natürlich emotional und unglaublich, dass man nach diesem Spiel, nach diesem Rückstand, nach diesen Nackenschlägen nochmal zurückkam und die Chance bewahrte, nicht abzusteigen. Aber es wurden in der Südkurve unten, es wurde Pyrotechnik gezündet, Rauchfahnen schwebten so über den Rasen und ich dachte, als hättet ihr die deutsche Meisterschaft gewonnen. Und obwohl man am letzten Spieltag ein Wochenende später immer noch ja total abhängig war und angewiesen war, dass die anderen Konkurrenten im Abstiegskampf Union Berlin allen voran zugunsten des FC spielen musste und fand das ja so ein bisschen unverhältnismäßig eigentlich fast schon. Ich hatte dann auch noch einmal diesen Fan gefragt, nachdem wir nach der Trainingseinheit sprachen. Er, muss man ja auch sagen, war jemand, der auch immer wieder sagte, diese Schönrederei, das müsse aufhören und so, der durchaus den Finger in die Wunden legte, auch den Sportgeschäftsführer Christian Keller sehr massiv kritisierte. Aber der sagte auf meine Frage, sind die FC-Fans so unkritisch? Nein, 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 auf keinen Fall. Aber man hat diesen Eindruck so ein bisschen, das stimmt.
Ja, ich weiß es nicht. Also es kommen mir zumindest, sind sie immer so sehr, sehr treu. So. Also man könnte ja auch sagen, man geht jetzt einfach mal ein Heimspiel nicht hin oder so aus Protest und solche Sachen. Gibt's ja schon verschiedene Aktionen, die auch durchaus bei anderen Vereinen durchaus schon mal vorkommen. Oder ich weiß es auch nicht, ob jemand überhaupt mal den Rücktritt von diesem Keller, der in deinem Text auch nicht so gut wegkommt, öffentlich gefordert hat.
Ja, der wurde gefordert, zum Beispiel nach dem Darmstadt-Spiel. Das war so vor der Trainingseinheit, über die ich da berichte, dann da schalten diese Rufe Keller raus durchs Stadion. Also der ist schon angezählt worden von den Fans auch.
Sieht man dann. Also so viel ist nicht passiert. Gut, letzte Frage. Nächstes Jahr ist der FC zweitklassig. Das heißt, du hast dann auch tatsächlich das Pech, dass dein Ex-Verein St. Pauli, der ja aufgestiegen ist, nicht in Köln spielt. Richtig. Also das kannst du nicht sehen hier. Bist du denn trotzdem beim FC manchmal im Stadion wieder? Oder sagst du, nee, da interessiert mich jetzt nicht mehr?
Doch, glaube ich schon. Es ist ja wirklich, also St. Pauli ist nicht dabei. Und trotzdem oder andererseits gibt es ja immer noch oder jetzt in der zweiten Liga wieder enorm viele Traditionsduelle. Also der FC wird gegen den HSV spielen, wird gegen Hertha BSC spielen. Was andererseits irgendwie auch so eine Entwicklung ist, die vielleicht nachdenklich stimmt. Gegen Schalke 04 natürlich spielen, das ist das nächste Traditionsduell, ne? Dass so viele Traditionsvereine, die so ein bisschen runtergewirtschaftet worden sind und die sportlich wirklich federn lassen haben in den letzten Jahren jetzt in der zweiten Liga spielen. Aber andererseits kommen dann auch schöne Gegner ins reine Energiestadion. Also ich denke schon. Und ich finde es jetzt wirklich auch erstaunlich. Also das muss man Christian Keller, dem Sportgeschäftsführer, dann vielleicht doch zugute halten, wie sehr er diesen Kader zusammenhält. Also viele Leistungsträger, viele Stützen, die jetzt auch bleiben. Also Kapitän Florian Kainz nutzt seine Ausstiegsklausel nicht. Timo Hübers, Innenverteidiger und Leistungsträger, letzte Saison nutzt seine Ausstiegsklausel nicht. Erik Martel bleibt. Jan Thielmann bleibt. Viele, die jetzt bleiben, womit nicht so zu rechnen war. Und das ja, lässt natürlich Qualität im Kader, oder es bleibt dann Qualität im Kader, von der nicht klar war, ob man die nicht auch verlieren würde diesen Sommer.
Also du rechnest denen auch durchaus Chancen ein, höre ich da zwischen den Zeilen, dass sie eventuell direkt wieder aufsteigen.
Ja, das weiß ich jetzt nicht. Es gab ja dieses ominöse Interview auch von Präsident Werner Wolf zwischen dem Mainz-Auswärtsspiel und dem Freiburg-Heimspiel, das so ein bisschen Wellen schlug und auch, weil mein Eindruck in der Mannschaft nicht so gut ankam, als er öffentlich in der Kölnischen Rundschau auf die Frage nach dem Abstieg nicht auswich, sondern eben das Ziel in den Raum stellte, binnen 2 Jahren wieder aufzusteigen, und zu einem Zeitpunkt, an dem ich dachte, puh, also erstmal damit jetzt in die Öffentlichkeit zu gehen, wo die Mannschaft noch alle Kraft im Abstiegskampf braucht und den Glauben an sich selbst nicht verlieren darf, fragwürdig, und auch die sportliche Perspektive fragwürdig mit der Transfersperre, die jetzt immer noch greift diesen Sommer. Jetzt bleiben ziemlich viele Kräfte, jetzt muss man mal gucken. Trotzdem weiß ich nicht, ob man Wiederaufstieg jetzt im ersten Jahr sofort ins Auge fassen kann, bin ich mir nicht sicher.
Okay, gut. Sehen wir dann in einem Jahr. Vielen lieben Dank.
Danke dir, gerne.
Ja, wenn ihr mit Fußball jetzt genauso wenig anfangen könnt wie ich, wie wär's denn dann mit Radfahren zum Beispiel? In der Juli-Stadtrevue, da habe ich mich mit Menschen aufs Rad gesetzt, die Radfahren in Köln schöner, inklusiver und humorvoller machen. Außerdem ist da noch ein Interview mit Chili Gonzalez drin, und wir haben euch alles Lesenswerte und Wissenswerte zur Ost-West-Achse aufgeschrieben. Kaufen könnt ihr die Stadtrevue an jedem besseren Bütchen oder auf stadtrevue.de, und wenn ihr diesen Podcast supporten wollt, dann macht das doch bitte. Oder hinterlasst zumindest eine positive Werbung auf den Podcast-Portalen. Das hilft uns auch schon ein bisschen. Ich wünsche euch noch einen schönen Juli. Wir hören uns dann im August wieder. Bis dann.